Ich heiße dich herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich möchte mit dir über die ersten 10 Kapitel vom Buch Genesis bzw. 1. Buch Mose sprechen. Jetzt haben wir die ersten 10 Kapitel gemeinsam durchgearbeitet und es wird nun mal Zeit, meiner Meinung nach, die einmal zusammenzufassen. Warum nach dem 10. Kapitel? Einfach aus dem Grund, weil ab dem 11. Kapitel es spezieller wird, wie es zum Volk Gottes führt. Denn da startet es mit Abraham, beziehungsweise Abram im 11. Kapitel. Und Abram ist ja der Anfang praktisch von Gottes Volk, beziehungsweise von der Geschichte des Islams und des Christentums. Da beginnt also ein ganz anderes Kapitel in dem Sinn. Also anderes Kapitel in dem Zeitalter der Menschen. Und die ersten 10 Kapitel betrafen im Grunde alle Menschen. Und damit ich möglichst nichts vergesse, was relevant ist, habe ich mir viele Notizen gemacht. Fangen wir damit an, mit dem Wort Gott, Elohim. Die Sache ist, das 10. Kapitel ist das erste Kapitel, wo das Wort Elohim nicht erwähnt wird. Es wird nicht von Gott gesprochen. Ich habe mal zusammengezählt, in Kapitel 1 bis Kapitel 10 wird 69 Mal Gott erwähnt, aber 18 Mal explizit Gott der Herr. Also es wird bewusst differenziert, es wird unterschieden. 6 Mal ist es sprechend von Jesus, sprich von dem Wort, der Lord, Gott der Herr. 6 Mal als Zitate von anderen, einmal als Rückblick. Und somit ist 31 Mal nicht der himmlische Vater direkt gemeint. Von den übrigen 38 Mal fallen 30 Mal auf die 7 Schöpfungstage. Also das ganze Kapitel 1 und der Anfang von Kapitel 2 erwähnt Elohim. So, wenn wir jetzt also gucken, die ersten 10 Kapitel zeigen uns auf, dass das Wort Gott nicht immer in derselben Bedeutung benutzt wird. Und interessant ist dann, wenn wir es so hinnehmen, wie es geschrieben ist, nämlich Elohim und Jahwe, also Gott der Herr, spricht der Herr Jahwe, dann stellen wir auf einmal fest, dass Kapitel 1 und Kapitel 2 bei der Schöpfung von zwei verschiedenen Dingen spricht. Ein Ding ist falsch ausgedrückt, aber ich kann es nicht besser formulieren. Er spricht einmal davon, dass Jahwe etwas macht und dass Elohim was macht. Wenn wir im Neuen Testament lesen und verstanden haben, Jesus ist das Wort, er ist das Wort, wie Johannes 1 sagt, dann macht es halt auch Sinn, wenn wir sagen, dass im Kapitel 1, wenn wir lesen, Gott sprach, es werde Licht, Gott sprach dieses, Gott sprach dieses, dass es Jesus ist, der da agiert. Wenn wir das immer noch nicht verstehen, hilft uns Kolosserbrief Kapitel 1 weiter, wo explizit gesagt wird, Jesus ist ein Abbild des unsichtbaren Gottes. Kolosser 1,15 meine ich. Und 1,16 sagt, dass alles, was geschaffen ist, durch ihn geschaffen wurde. Es ist also in Kapitel 1 schon die Rede nonstop von Jesus. Wenn wir jetzt also da lesen, Gott, Elohim, ist es in der ursprünglichen Version oder ursprünglichen Bedeutung gemeint, wie ich schon mal in der Vergangenheit gesagt habe, nämlich Richter. Jesus ist derjenige, der uns am Ende richten wird. Jesus sagt ja selber in den Evangelien, er bekam vom Vater die Vollmacht, die Autorität, uns richten zu können. Uns richten zu dürfen. Und wenn Jesus von sich selber aus sagt, er bekam die Autorität, dann hat er sie ja nicht von vornherein aus sich selbst gehabt. Also so viel zum Thema Trinität und Ähnlichem. Und wenn wir jetzt also das 1. Mose Kapitel 1 lesen und dort Elohim lesen und es ward Licht und Ähnliches, es ist das Wirken Jesus. Jesus ist derjenige, der da handelt im Auftrag von dem unsichtbaren Gott. Das ist das, was uns das Neue und das Alte Testament die ganze Zeit versucht zu erklären. Und ab Kapitel 2 fängt es an, oder im Kapitel 2, ich glaube ab Vers 5 war das, 4, 5, ziemlich weit am Anfang, dass dort das erste Mal unterschieden wird zwischen Elohim und Jahwe. Sprich, zwischen Elohim, Gott, wo wir aber merken, wenn wir lesen, Gott sprach, es Jesus ist, der handelt, und Jahwe, wenn Jesus etwas macht. Das heißt also, macht Jesus etwas, ohne den direkten Bezug, dass es Gottes Wille ist, ist es Jahwe. Macht Jesus etwas, was direkt Bezug zu Gottes Willen hat, zum himmlischen Vaters Willen, ist er bezeichnet als Elohim. Mir hat es geholfen, es so zu verstehen, alles, was Leben schafft, grundsätzlich Leben schafft, ist der Wille Gottes und das bedeutet Elohim. Wenn wir aber es spezieller sehen, spezieller beschrieben bekommen, wie in Kapitel 2, dann ist es Jahwe. Und von Kapitel 2, 4 bis Kapitel 3, 1 wird durchgängig betont, dass es Gott der Herr ist, also Jahwe. Und wenn wir dann Kapitel 1 lesen, Vers 26, Kapitel 3, Vers 22, finden wir die Hinweise, wie ich letztens schon mal sagte, auf diese Monolatrie. Das sind nämlich die Verse, wo er in der Mehrzahl spricht. Kapitel 1, 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer, etc. pp. Der uns gleich sei, lass uns Menschen machen. Das ist ja jetzt etwas skurril, wenn wir es so lesen, weil zu dem Zeitpunkt gibt es ja keine Menschen. Zu dem Zeitpunkt lesen wir von keiner anderen Schöpfung. Wenn wir aber das Neue Testament lesen und so langsam ein Gespür bekommen dafür, was man uns da vermittelt. Erster Johannesbrief spricht davon, dass Gott Licht ist. Kolosserbrief spricht davon, dass Gott unsichtbar ist, etc. Und wenn wir dann halt davon ausgehen, dass im ersten Mose, wenn da steht, und es ward Licht, direkt am Anfang der Schöpfung, dass dort im Prinzip die Kreation, die Erschaffung Jesus gemeint ist, dann fängt es auch an, einen ganz anderen Sinn zu kriegen, einen tieferen Sinn für mein Verständnis. So, und wenn nun da steht, und Gott sprach, wissen wir, es ist die Geschichte, dass Jesus macht, was Gottes Wille ist, des himmlischen Vaters Willen. Lasst uns Menschen machen. Jetzt können wir davon ausgehen, dass mindestens, wenn da steht uns, zwei Existenzen vorhanden sein müssen. Es sind also zwei Existenzen da, stellt sich die Frage, welche zwei? Einmal Gott, der himmlische Vater, und einmal Jesus. Aufgrund dessen, dass wir aber weiterlesen und dann feststellen, dass auf einmal die Schlange in Kapitel 3 auftaucht, wir aber keine Schöpfung von der Schlange mitbekommen, weil die Schlange ist ja Satan, ist ja jetzt nicht die normale Schlange, die wir so in der Natur sehen. Dann sind dort, an der Stelle, wo im ersten Kapitel von uns die Rede ist, schon die Engel vorhanden. Kapitel 3, Vers 22 besagt, und Gott, der Herr, sprach, siehe, Adam ist worden als unser einer, unser. Und jetzt kommen wir auf das nächste Ding. Wenn wir nämlich davon ausgehen, dass mit Gott nicht das gemeint ist, was wir heute versuchen auszudrücken, sondern eigentlich nur der große Richter mit gemeint ist, der große Richter in dem Sinn, der uns am Ende aller Tage uns richten wird, dann lesen wir diesen Vers auch ganz anders, diesen Abschnitt. Und Gott, der Herr, sprach: Siehe, Adam ist worden als unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Wir wissen, wir bekommen beschrieben, dass da zwei Bäume im Garten sind: der Baum der Erkenntnis, der Baum des Lebens. Und wenn jetzt steht, Adam ist geworden wie einer von uns, weil er jetzt zwischen Gut und Böse unterscheiden kann, dann finden wir ja schon da die Grundbedeutung von dem, was es bedeutet, Gott zu sein oder Gott ähnlich zu sein. Nämlich laut Bibel ist es die Bedeutung von wegen unterscheiden können zwischen Gut und Falsch, zwischen richtig und falsch. Deswegen werden Richter im Psalm 82 eben auch als Götter bezeichnet, weil diese Richter zwischen gut und schlecht unterscheiden. Sie bestimmen, was richtig und falsch ist. Deswegen können sie ja richten. Entweder weil sie halt wissen, was richtig und falsch ist, oder eben weil sie es festlegen. Wie dem auch sei. Wenn wir also in der Bibel von Elohim oder Jahwe lesen, ist es immer ein Hinweis darauf, dass es ums Richten eigentlich geht. Und aufgrund dessen, dass da immer die Rede ist von uns und dass aus Gott sprach, einer von uns, dann hat diese Fähigkeit zu entscheiden, was gut und falsch ist, nicht nur Gott allein, sondern uns ist eine Mehrzahl. Mit dieser Mehrzahl bedeutet es, dass es mehrere gibt, die Gott oder Gott ähnlich zumindest sind. Und das ist ja auch, was Paulus später schreibt, dass wir in Zukunft, in der Endzeit, in was Neuem verwandelt werden, in neue Kreaturen. Nämlich dann, wenn es darum geht, ob wir ewig leben oder nicht ewig leben, geht es darum, ob wir uns bewährt haben, anständige Entscheidungen treffen zu können. Wie gesagt, denk mal über den Vers 22 von Kapitel 3 mal intensiv nach. Denk mal wirklich drüber nach. Da wird einfach mit Gott die Unterscheidungsfähigkeit zwischen gut und schlecht gleichgesetzt. Und aufgrund dessen, dass es halt mehrere sind, die unterscheiden können, ist diese Monolatrie schon im Grundsatz vorhanden. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir andere Wesen, Engel oder ähnliches, verehren sollen. Das bedeutet auch nicht, dass ich jetzt Gott kleiner machen will, also den himmlischen Vater. Es geht einfach darum, dass Gott, das Wort Gott, die Bezeichnung Gott, nicht exklusiv für einen vorhanden ist. Und das finden wir ja auch in verschiedenen Büchern der Bibel, dass Mose der Gott von Aaron sein soll. Wenn er also der Gott von Aaron sein soll, soll er der Richter sein von Aaron. Er soll entscheiden, das, was Aaron macht, ist das richtig oder falsch. Deswegen heißt das auch, wir sollen niemanden verurteilen. Wenn wir jemanden verurteilen, spielen wir uns als dessen Richter auf und setzen uns als Gott. Das ist eben das, was die Bibel versucht, uns die ganze Zeit mitzuteilen. Und insofern hat die Schlange ja noch nicht einmal gelogen in Kapitel 3, als sie sagte, wenn ihr von dem Baum esst, dann seid ihr wie Gott, dann werdet ihr wie Gott. Ja, jetzt ist die Sache, da müssen wir mal drüber nachdenken, was bedeutet das denn? Der Sündenfall, wie wir es ja bezeichnen. Hätten Adam und Eva nicht von der Frucht gegessen, vom Baum gegessen, hätten sie ja nie erleben können, erfahren können, was es bedeutet, gegen ein Gebot oder gegen ein Verbot zu verstoßen. Hätten sie nie erleben können, was das bedeutet, was das in einem auslöst und wie man dann sich danach fühlt und etc. Sich über Verbote hinwegzusetzen, ist ein Teil von unserer Entwicklung. Das sehen wir immer wieder. Deswegen sagt die Schrift ja auch, ich meine, das wäre in den Korintherbriefen. Da sagt die Schrift, die Zeit des Unwissens übersieht der Herr. Er ignoriert die Zeit. Wenn wir etwas machen, weil wir es nicht besser oder anders wussten, ignoriert er es. Wenn wir aber einmal eine Erfahrung gemacht haben, dann müssen wir Konsequenzen hinnehmen, akzeptieren. Und das bringt uns jetzt schon fast direkt zum Thema Sintflut. Von der Vertreibung aus dem Garten bis zur Sintflut geht es ja ziemlich schnell. Und die Sache ist, wir bekommen beschrieben, wie sich die Gesellschaft dort entwickelt hatte. Wir bekommen beschrieben, dass die Menschheit sich über das Gebot, sich auf der Welt zu vermehren, sich auf der Welt zu verteilen, sich widersetzt haben. Sie haben angefangen, Städte zu bauen. Sie haben angefangen, Herrscher einzusetzen. Nimrod ist ja der erste Tyrann, der erste Herrscher über Menschen, der erwähnt wird. Und das ist ja eine Entscheidung der Menschen gewesen, sich diesen Menschen zu unterwerfen. Es war ja die Entscheidung von Nimrod selbst, sich als Herrscher aufzuspielen. Es steht ja nirgendwo geschrieben, er sollte der Herrscher sein. Nein, der Herr will unser Herrscher sein, will unser König sein. Und wenn wir den Herrn als unseren König angenommen haben, dann haben wir uns dagegen entschieden, andere Menschen über uns zu setzen. Das signalisiert uns auch, das weist uns den Weg, wie in unserem Alltag es richtig sein sollte, nämlich nicht an Wahlen teilzunehmen. Die Wahlen ist eine bewusste, eine freiwillige Entscheidung, dass ein anderer Mensch über mich herrschen soll, für mich entscheiden soll. Die Bibel sagt uns, triff deine eigenen Entscheidungen. Weil die Menschen aber hergegangen sind und sich unterworfen haben, wurde die Menschheit zum Negativen verleitet. Und das war das Problem, weswegen der Herr die Sintflut schickte, machte, wie auch immer. Und wir sehen in der Schrift, wenn es um das Thema Sintflut geht. Noah war zu seiner Zeit als gerecht empfunden. Zu seiner Zeit. Es heißt also, wie ich auch in der Folge gesagt habe, es geht nicht darum, komplett perfekt zu sein, perfekt zu werden. Das können wir gar nicht, weil wir eben Menschen sind. Und wenn wir keine Menschen sind, sehen wir es ja bei Satan. Er war ein Engel, er war der schönste Engel, ich sage jetzt mal der beste Engel. Und trotzdem hat er sich entschieden, gegen Gott zu rebellieren. Das bedeutet, selbst wenn wir Engel sind, dann sind wir noch in der Lage, falsche Entscheidungen zu treffen. Es geht also nicht darum, mal auszureißen und mal eine schlechte Entscheidung zu treffen, sondern bei dieser schlechten Entscheidung zu bleiben. Das ist das, was die Bibel anprangert. Hätten die Menschen zu Zeiten Noahs angefangen, Buße zu tun, also zu erkennen, sich bewusst zu machen, dass es falsch ist, wie sie leben, dass es falsch ist, was sie machen, dann wäre die Flut gar nicht nötig gewesen. Aber die Welt war schon so extrem verdorben, dass Gott hergegangen ist und gesagt hat, vorbei, Ende, ich muss einmal alles reinigen. Das ist es. Wie ich aufgezeigt habe in den Episoden zu Kapitel 1 und 2, der Herr hat gemacht, hat geschaffen und hat gesagt, es ist jetzt perfekt. Und danach hat er nichts mehr Neues gemacht. Er hätte ja die Flut kommen lassen können und auch Noah mit ertränken können. Und dann einfach eine neue Menschheit schaffen. Hätte er machen können. Aber nein, hat er nicht. Weil er gewillt ist, Leben zu erhalten. Wir finden im Grunde immer wieder das Motiv Leben erhalten. Nur wenn es gar nicht anders mehr geht, dann ist er auch bereit zu sagen, okay, jetzt ist Schluss mit lustig, jetzt wird vernichtet. Vernichtet wird aber nur, wenn durch diese Vernichtung wieder Leben bewahrt bleibt oder bewahrt wird. Durch die Vernichtung der ganzen Kreation, außer Noah und seine Familie, lernen wir, dass es ab und an sein muss, dass alles vernichtet wird, um grundsätzlich Leben zu beschützen.